Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thielko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Diese Sendung führt uns gleich noch nach London. Sie führt uns nach Kiew und zur pazifischen Inselgruppe Tonga. Sie führt uns auch zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Führung der Grünen und ins Europaparlament nach Straßburg. Und jetzt schon die Empfehlung für unsere Sendung Hintergrund. Zu unserer Sendung Hintergrund um 20 vor 7 nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für die CDU und deren Lage vor dem Bundesparteitag. Doch heute fangen wir diese Sendung an mit dem C, ganz vorne mit Corona. Heute ein neuer Rekordwert, mehr als 100.000 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist ein symbolischer Schwellenwert. Und es sieht so aus, als wäre das nicht und als würde das nicht der letzte Rekord sein. Heute die Zahl der schwer Erkrankten, gerade auch auf Intensivstationen, die wird mit Verzögerung wohl noch zunehmen. Aber die Frage ist immer eben auch, wie stark. Für wann Karl Lauterbach, der neue Bundesgesundheitsminister von der SPD, den Höhepunkt dieser Omikron-Welle, die durch Deutschland rollt, erwartet, das berichtet uns jetzt Paul Vorreiter.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar. Um noch rechtzeitig vor dem Herbst eine weitere Welle abwenden zu können, müsse eine allgemeine Impfpflicht spätestens im Mai greifen, meint der SPD-Politiker. Doch die Kritiker einer allgemeinen Impfpflicht sehen sich durch die Omikron-Welle bestärkt, argumentieren mit Impfdurchbrüchen. Der Bundestag will noch im Januar eine erste Orientierungsdebatte dazu führen. Daran soll eine tiefergehende Arbeit an fraktionsübergreifenden Anträgen anschließen. Im März könnte voraussichtlich dann über die allgemeine Impfpflicht entschieden werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung betont, dass die Entscheidung über eine Impfpflicht eine politische sei. Vorstandschef Andreas Gassen warnte, man werde es den Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten durchzuführen. Auch eine Art Pflichtberatung, um sich als Impfunwilliger bemüht zu zeigen und dann von Bußgeldern freizumachen, komme nicht in Frage. Das Bundesgesundheitsministerium reagierte heute irritiert auf diese Kritik.
Die Äußerungen von Herrn Gassen sind zumindest unverständlich, um es vorsichtig zu formulieren. Zum einen steht ja noch nicht fest, wie eine Impfpflicht umgesetzt wird. Von Zwangsimpfungen in Praxen habe ich jedenfalls noch nichts gehört. Und zum anderen ist es ja nicht so, dass der Arzt sich Patienten sucht, sondern umgekehrt ein Patient sich einen Arzt sucht, wo er sich impfen lässt. Insofern haben diese Äußerungen weder etwas mit dem Versorgungsalltag zu tun, noch mit den bislang bekannten Plänen.
Ebenso bestätigte der Sprecher, dass die Verkürzung der Dauer des genesenen Status von Covid-Erkrankten auch bestehende Fälle betrifft.
Die Regelung, die getroffen wurde, die letzte Woche vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, im Wissen um die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz, ist direkt umgesetzt worden und gilt direkt.
Seit Samstag gilt der Genesenenstatus nur noch für eine Zeitspanne zwischen 28 und 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test. Zuvor war sie etwa doppelt so lange. Der Sprecher wies darauf hin, wer genesen sei und sich impfen lasse, für den gelte dann direkt die 2G-Regel. Am Montag hatten die Gesundheitsminister der Länder den Bund um Übergangsregeln gebeten. Damit soll zum Beispiel das Vorgehen bei bereits gebuchten Reisen oder beim Zugang zu Veranstaltungen geklärt werden. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Tino Sorge beklagt in diesem Zusammenhang einen, so wörtlich, Totalausfall in der Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums. Aus heiterem Himmel sei der Genesenenstatus von 6 auf 3 Monate verkürzt worden. Die Informationen dazu hätten das Robert Koch und das Paul-Ehrlich-Institut geliefert. Der CDU-Politiker forderte Minister Lauterbach auf, dessen Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Unterdessen hat ein weiteres Gericht eine 2G-Regelung im Einzelhandel vorläufig gekippt. Diesmal der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Er gab damit dem Eilantrag einer Lampengeschäftsinhaberin statt. Das Gericht hält 2G-Regeln für den Handel zwar grundsätzlich für möglich, bemängelt aber, dass die bayerische Verordnung nicht hinreichend klärt, welche Geschäfte von der Regelung ausgenommen sind. Ein Gericht in Lüneburg hatte vor etwa einem Monat eine ähnliche Entscheidung getroffen und damit die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel vorläufig gekippt. Andernorts wurden Eilanträge gegen 2G im Einzelhandel auch schon mal abgelehnt.
Und jetzt beschäftigen wir uns mit der erheblichen Bedeutung der Zahl 54 in der britischen Politik. Verlieren 54 Abgeordnete einer Mehrheitsfraktion, der Tories, ihr Vertrauen in Boris Johnson, den Ministerpräsidenten, den Premier von Großbritannien, und tun sie das auch schriftlich kund, dann kann es zu einer Art Misstrauensvotum, einfach übersetzt, in dieser Fraktion kommen. Und ja, die Unzufriedenheit, bei manchen auch das Entsetzen über das Gebaren von Boris Johnson, die wächst ja seit etlichen Tagen schon. Der musste heute erneut sich verteidigen im Parlament, im Unterhaus in London. Es steht immer noch der Kernvorwurf im Raum. Er habe von Partys im Garten seines Dienstsitzes mindestens gewusst, zu einer Zeit, als das Land im Lockdown war. Christine Heuer ist zugeschaltet aus London. Die 54, sind sie schon erreicht?
Nein, das hätten wir gehört, aber es gibt Kritiker Johnsons in der eigenen Fraktion, die haben heute gesagt, man sei ganz kurz unterhalb dieser Schwelle und man rechnet deshalb mit einem Misstrauensvotum nächste Woche. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Abgeordnete, die Boris Johnson nach der Debatte heute öffentlich stützen. Der Premier ist sehr kämpferisch aufgetreten, kraftvoll entschlossen. Das könnte ihm geholfen haben in seiner eigenen Fraktion.
Was würde denn passieren, sollten diese 54 tatsächlich sich noch finden?
Ja, dann gibt es, wie Sie es gerade erklärt haben, eine Abstimmung, Vertrauensabstimmung in der eigenen Fraktion. Und wenn Boris Johnson die verliert, dann muss er zurücktreten. Dann wird die Partei sich einen neuen Chef und Premierminister suchen. Aber wenn er sie gewinnt, dann ist er, was die Fraktion angeht, erst einmal für 12 Monate sicher. Denn ein zweites Misstrauensvotum darf frühestens wieder nach 12 Monaten gestartet werden.
Wenn eine Führungsfigur wackelt, dann kann es ja immer sein, dass sich vielleicht auch die politischen Konkurrenten auch in den eigenen Reihen innerhalb der konservativen Partei schon warm laufen. Gibt es solche Figuren?
Ja, die gibt es. Es gibt auch mehr, als man so öffentlich in den Zeitungen erstmal sieht. Also da sieht man vor allen Dingen Finanzminister Rishi Sunak und die Außenministerin Liz Truss. Es sollen aber bis zu 10 Leute in der Fraktion Interesse daran haben, Premierminister zu werden. Aber keiner von denen geht damit an die Öffentlichkeit. Es ist ganz offensichtlich zu früh für einen solchen Schritt, denn Boris Johnson hat noch die Chance, politisch zu überleben.
Und ein weiterer Versuch oder ein weiterer Schritt, politisch zu überleben, so haben Sie es gerade angedeutet, war der heutige Tag, die Debatte im Unterhaus, auch Johnsons Auftritt dort. Wie kämpft er? Welche Strategie verfolgt er?
Also wie gesagt, heute sehr kämpferisch. Das hat sich unterschieden von seinen Auftritten, von seinen wenigen Auftritten im Verlauf der letzten 7, 8 Tage. Da wirkte er zerknirscht. Manche haben gesagt, geradezu gebrochen. Das war heute ganz anders. Das war wieder der kraftvolle, der bullige Boris Johnson. Das ist das eine. Er versucht also, die Stimmung zu drehen. Und er spielt auch auf Zeit. Vor allem fordert er immer wieder, die Ergebnisse dieser internen Untersuchung zu Partygate abzuwarten. Die läuft. Und in der Zeit, die er damit gewinnt, in dieser Zeit will er andere Themen setzen. Heute hat er zum Beispiel die Aufhebung praktisch aller Corona-Restriktionen für nächste Woche angekündigt. Das Bestreben, die BBC, die Rundfunkgebühren einzufrieren, möglicherweise ganz abzuschaffen oder auch das Militär gegen Flüchtlinge im Ärmelkanal einzusetzen. Also ein ganzer Strauß von Themen, mit denen Boris Johnson jetzt und sein Kabinett an die Öffentlichkeit gehen. Genannt wird das Operation Red Meat, rotes Fleisch. Manche sagen dazu allerdings auch Dead Meat, totes Fleisch. Sie glauben nicht daran, dass diese Ablenkungsmanöver wirklich funktionieren werden.
Vielen Dank, Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Und ja, gäbe es eine handfeste Regierungskrise in London, dann käme das womöglich Wladimir Putin gelegen. Großbritannien gilt ja, zumindest rhetorisch, als entschiedener Gegner des Moskauer Regimes. Viel wird nun auch darauf ankommen, wie sich London verhält als wichtiges Mitglied der NATO, wie sich auch die USA verhalten. Joe Biden, der US-Präsident, hatte Osteuropa nicht zum Fokus seiner Politik machen wollen, aber Wladimir Putin hat das nun eben erzwungen. Joe Biden hat seinen Außenminister Antony Blinken nach Kiew geschickt. Heute war er dort zu Gesprächen in der Ukraine, um dem osteuropäischen Land beizuspringen. Christina Nagel berichtet.
Der Besuch des US-Außenministers Antony Blinken ist für die politische Führung in Kiew mehr als nur ein weiteres Proforma-Signal der Unterstützung. Man stimme sich eng ab, machte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba klar. Es gibt nichts, worüber unsere Partner mit Russland bezüglich der Ukraine reden, was die Ukraine nicht weiß. Es gehe zudem auch um ganz konkrete Hilfen für den militärischen Bereich, betonte Präsident Volodymyr Zelensky. Diese Unterstützung zeugt nicht nur von unseren strategischen Plänen in Bezug auf den NATO-Beitritt, sie ist auch wichtig mit Blick auf das Niveau und die Ausstattung unserer Armee. In amerikanischen Medien wird über mögliche weitere Waffenlieferungen spekuliert. Fest zugesagt wurde heute von Antony Blinken erst einmal weitere finanzielle Unterstützung für das laufende Jahr in Höhe von umgerechnet rund 264 Millionen Euro. Wir stärken die Ukraine weiter, damit sie sich verteidigen kann. Die Vereinigten Staaten und Europa haben den Preis deutlich bestimmt, den Russland im Fall des Verzichts auf den diplomatischen Weg, den wir anbieten, zahlen wird, wenn sie ihre inakzeptablen Angriffe fortsetzen oder für eine Destabilisierung der Ukraine sorgen. Dass Russland erneut Truppen in die Grenzregion verlegt hat, wird in Kiew und Washington mit Sorge gesehen. Bereits jetzt sollen mehr als 100.000 Mann entlang der ukrainischen Grenze zusammengezogen worden sein. Die Zahl, warnte Blinken in Kiew, könne sich in kurzer Zeit verdoppeln. Russland sei damit jederzeit in der Lage, die Ukraine anzugreifen. Ein Vorwurf, den Moskau auch heute wieder strikt zurückwies. Russland wolle und werde nicht aggressiv vorgehen, betonte Vizeaußenminister Sergei Rjabkov auf einer Diskussionsveranstaltung des Waldai-Clubs. Wir werden die Ukraine weder, Zitat, attackieren, angreifen oder dort einmarschieren. In Washington, Brüssel und in anderen NATO-Hauptstädten, so Rjabkov, würden unbegründete Vorwürfe erhoben. Auch für die Verlegung der Truppen gibt es aus Sicht der russischen Regierung eine einfache Erklärung. Sie sei Teil eines russisch-belarussischen Manövers, das im Februar stattfinden soll. Öl ins Feuer gießen aus Sicht von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die NATO-Staaten, die die Ukraine immer weiter aufrüsten würden. Das ist äußerst gefährlich und trägt nicht zum Abbau der Spannungen bei. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen Großbritannien. Die Briten haben damit begonnen, der Ukraine sogenannte leichte Panzerabwehrwaffen zu liefern. Der Ton also bleibt scharf, die Fronten im wahrsten Sinne des Wortes verhärtet. Nur in einer Forderung ist man sich einig, dass alles dafür getan werden müsse, um die Krise auf diplomatischem Wege zu lösen. Und so gehen die Gespräche auf allen Ebenen und an verschiedenen Orten auch in den nächsten Tagen weiter.
Christina Nagel mit den Nachrichten des Tages zur Ukraine-Krise, aus der Ukraine selber, auch aus Russland. Und jetzt nochmal zu den westlichen Staaten. Großbritannien, haben wir schon drüber gesprochen, hat in der Vergangenheit auch schon Waffen an die Ukraine geliefert. Auch die USA haben das getan, leichte Waffen, mit denen sich Panzer stoppen lassen zum Beispiel. Solche Lieferungen lehnt die deutsche Bundesregierung, die neue Ampelregierung ab. Aber innerhalb der Regierungskoalition gibt es durchaus auch abweichende Vorstellungen. Frank Kapellan berichtet.
Es geht um Begrifflichkeiten, es geht aus Sicht mancher Kritiker auch um Wortklaubereien. Alexander Graf Lambsdorff, Außenpolitiker der FDP, kann sich vorstellen, sogenannte nicht-kinetische Waffen in die Ukraine zu liefern. Also grob gesagt alles, was nicht mit Projektilen oder Raketen zu tun hat.
Wenn es um wirkliche Waffen ginge, also Waffenlieferungen, was die Briten jetzt gemacht haben, also Panzerfäuste und Ähnliches, das halte ich sowohl für unzulässig als auch für nicht erfolgversprechend.
Schutzwesten, Helme, Radar oder Nachtsichtgeräte gehen für den Fraktionsvize in Ordnung. Probleme hat er jedoch mit dem Begriff Defensivwaffen, den Parteifreundin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verwendet. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses möchte dem Drängen der Ukraine nach Unterstützung zur Selbstverteidigung nachkommen. Graf Lambsdorff verweist aber darauf, dass Defensivwaffen immer wieder auch für ganz andere Zwecke missbraucht worden seien. Und auch die Aussage von Kanzler Scholz lässt Raum zur Interpretation. Militärische Hilfe für die Ukraine darf es seiner Ansicht nach nur in ganz engen Grenzen geben.
Und dazu gehört auch, dass wir keine letalen Waffen exportieren.
Keine letalen, also keine tödlichen Waffen will der Sozialdemokrat in die Ukraine liefern. Das hatte auch seine Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Kiew deutlich gemacht.
Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die ist ja nicht nur bekannt, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet.
Die Ukraine hat es vernommen, lässt aber nicht locker. Es geht in erster Linie um deutsche Kriegsschiffe, die zu den besten der Welt gehören, die wir für die robuste Verteidigung unserer Küste dringend brauchen, erklärt Andriy Melnyk, ukrainischer Botschafter in Berlin, gegenüber der deutschen Presseagentur. Denselben riesigen Bedarf gibt es auch für modernste Luftabwehrsysteme, die gerade deutsche Rüstungskonzerne herstellen. Dass aufgrund der deutschen Geschichte Rüstungsexporte restriktiv zu handhaben seien, will Melnyk nicht gelten lassen. Die historische Verantwortung sollte gerade dem ukrainischen Volk gelten, das mindestens 8 Millionen Menschenleben während der deutschen Nazi-Okkupation der Ukraine verloren hat, gibt der Botschafter zu bedenken.
NATO allies also provide support to Ukraine. Ukraine has of course the right to self-defense, as every sovereign nation has.
Die Ukraine habe wie jedes Land das Recht zur Selbstverteidigung und die NATO werde dabei helfen, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern in Berlin erklärt, ohne konkret zu werden. FDP-Mann Graf Lambsdorff betont mit Blick auf deutsche Rüstungslieferungen, der Koalitionsvertrag verbiete solche Exporte in Krisen- und Spannungsgebiete. Das galt auch, als Olaf Scholz mit der Union regierte, und doch genehmigte die Große Koalition im vergangenen Jahr Waffenexporte in Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro an Ägypten, trotz der Verwicklung in den Jemenkrieg. Das muss aufhören, hatte der designierte Grünen-Chef Omid Nuripur gestern gefordert. Und so geht es für die neue Ampelkoalition bei Waffenexporten auch um Glaubwürdigkeit. Das Drängen der Grünen, erst einmal den Druck auf Putin zu erhöhen und auch Nord Stream 2 zur Disposition zu stellen, zeigt inzwischen Wirkung. Kanzler Scholz spricht es zwar nicht offen aus, erklärt aber mittlerweile,
dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
Alles, eben auch die Pipeline, dass die Inbetriebnahme auf der Kippe steht, wird inzwischen manchem in der SPD klar. Auch Sigmar Gabriel, als Außenminister ein Befürworter des Projektes, heute Chef der Atlantikbrücke, wird am Morgen im Deutschlandfunk deutlich.
Wenn Russland die Ukraine attackiert, dann wird es natürlich Nord Stream 2 nicht geben. Das weiß jedes Kind. Insofern war es nie ein völlig unpolitisches Projekt.
Öffentlich zumindest bezeichnet Kanzler Scholz Nord Stream bis heute allerdings gern als privatwirtschaftliche Angelegenheit.
Frank Kapellan berichtete. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die gesamte Führung der Grünen. Hintergrund sind Corona-Sonderzahlungen an die Führungsspitze der Grünen Partei. Diese Sonderzahlungen hatten Mitte vergangenen Jahres für Aufsehen und auch Unmut gesorgt. Gudula Geuter ist zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Diese ganze Nachricht ist etwa eine Stunde alt. Der Spiegel hatte zuerst darüber berichtet. Worum geht es?
Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, hat diesen Vorgang, über den der Spiegel berichtet, gerade eben gegenüber unserem Hauptstadtstudio bestätigt. Demnach hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die 6 Führungsfiguren der Partei eingeleitet. Neben den aktuellen Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock sind das ihre Stellvertreterinnen Ricarda Lang und Jamila Schäfer. Ricarda Lang wird aller Voraussicht nach am kommenden Wochenende zu einer von 2 Parteivorsitzenden gewählt. Das ist ja nötig, weil das die beiden Amtsinhaber als Minister nicht weiter sein können. Dann Bundesgeschäftsführer Michael Kellner und Bundesschatzmeister Marc Urbatsch. Und dabei geht es um Sonderzahlungen. Sie haben es eben gesagt, Corona-Sonderzahlungen in Höhe von je einmalig 1.500 Euro. Und die sollten nicht nur die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum Ausgleich für Mehrbelastung bekommen, sondern eben auch die genannten 6, und zwar nach ihrem eigenen Beschluss. Denn zuständig, so sagt es jetzt die Partei gegenüber dem Spiegel, für solche Beschlüsse sei nun einmal der Bundesvorstand als geschäftsführendes Gremium. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dagegen wegen Untreue, Paragraf 266 des Strafgesetzbuches, und betont, es handle sich um einen Anfangsverdacht, das heißt eben die niedrigste Schwelle des Verdachts. Es würden nun die Tatsachen aufgeklärt. Voraussetzung für diese Ermittlungen war in diesem Fall, dass das Parlament informiert wurde und danach 2 Tage abgewartet wurden. Das ist das vereinfachte Verfahren in der Regel, wie es der Bundestag beschlossen hat, wenn es um Verfahren gegen Abgeordnete des Bundestages geht. Die genießen ja Immunität. Und bis auf den Schatzmeister sind alle beteiligten Mitglieder des Bundestages, alle 6, wie die Grünen betonen, kooperieren vollumfänglich.
Mhm. Was ist an dieser Nachricht, an diesem Vorgang problematisch, besonders problematisch?
Es hatte eine interne Rechnungsprüfung gegeben, bei der die Prüfer schon deutliche Kritik geübt hatten. Und zum einen sagten sie, es gebe Regeln, die solche Zahlungen auf 300 Euro beschränkten. Da ist nun natürlich die Frage, welcher Art diese Regeln sind. Das wird aufzuklären sein. Generell ist es natürlich sauberer, wenn bei Entscheidungen in eigener Sache noch Dritte mitentscheiden. Und die Rechnungsprüfer hatten dafür den Finanzrat der Partei im Nachhinein für geeignet angesehen. Auch da gilt, wie weit das strafrechtlich relevant ist. Eine solche Regel steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall hatte Schatzmeister Obert schon nach der ersten Kritik angekündigt, dass diese und auch eine weitere umstrittene Zahlung vollständig zurückgezahlt würden.
Mhm. Gudula Geuter war das aus unserem Hauptstadtstudio über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Bundesvorstand der Grünen. Nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans ist die pazifische Inselgruppe Tonga ja von einem Tsunami getroffen worden. Erste Bilder zeigen jetzt, wie massiv die Zerstörungen sind, dass ganze Dörfer verschwunden sind. Lena Bodewein, unsere Korrespondentin, beginnt ihren Bericht mit einem Statement der Regierung von Tonga.
Ein noch nie dagewesenes Desaster hat Tonga getroffen. Hervorgerufen durch die vulkanische Eruption des Hunga Tonga Hunga Haapai am Samstagabend.
So meldete sich die Regierung von Tonga nach der Katastrophe in einem schriftlichen Statement zu Wort.
Bis zu 15 Meter hohe Tsunamiwellen haben die Westküsten von Tonga Tapu, Eua und Haapai getroffen.
Bilder, die neuseeländische und australische Aufklärungsflieger machen konnten, zeigen, dass ganze Inseln überrollt wurden von den Tsunamiwellen. Dörfer sind verschwunden, Häuser beschädigt. Menschen haben sich auf höher gelegene Bereiche gerettet und harren dort aus. 2 Rettungsschiffe Tongas sind von der Hauptinsel aus zu weiter abgelegenen Bereichen des Pazifikstaates unterwegs. Das erste begann seine Fahrt schon am Sonntag mit einem medizinischen Team an Bord. Weil die Mannschaft von großer Verwüstung auf den Inseln berichtete, startete am Dienstag das 2. Schiff mit weiteren Hilfsgütern und medizinischer Ausrüstung. Doch ob die Anlegestellen für Schiffe anzulaufen sind oder vom Tsunami zerstört, ist noch unklar. Auch über die Opferzahlen ist noch nicht viel bekannt. Die Regierung bestätigte bisher 3 Tote. Ob es wirklich nur so wenige sind oder es daran liegt, dass noch nicht alle Inseln erreicht werden können, werden die kommenden Tage zeigen.
Die Unterwasserkabel sind beschädigt und das Telefonnetz ist ausgefallen. Erst gestern konnte eine Verbindung zu entlegeneren Inseln hergestellt werden durch Satellitentelefon und über Funk,
berichtet Jonathan Feach. Er koordiniert für die Vereinten Nationen vom benachbarten Fidschi aus die Rettungsarbeiten. Ein großes Problem ist dabei die Vulkanasche, die sich nach dem Ausbruch in einer zentimeterdicken Decke über die Inseln Tongas gelegt hat. Auch über die Landebahn des Flughafens.
Und diese Asche zu räumen dauert viel länger als erwartet, denn es fällt immer noch neue Asche herab.
Doch er zeigt sich zuversichtlich, dass Hilfsflüge bald beginnen können.
Wir können dann Hilfsgüter schicken, aber wir wissen noch nicht, ob wir auch Helferinnen und Helfer schicken dürfen. Das liegt daran, dass Tonga eine strikte Null-Covid-Politik hat.
Ein einziger Fall ist dort seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden. Ansonsten ist das Land Covid-frei geblieben. Ein wichtiger Punkt für eine kleine, fragile, durch den Pazifik isolierte Nation. Von Neuseeland und Australien, auch von China aus, sind Schiffe mit Hilfsgütern unterwegs. Die Fahrten dauern bis zu 4 Tage. Auch im weit entfernten Kalifornien macht sich eine Schiffskompanie zu einer Hilfsfahrt bereit. Denn die Eigentümer der Firma sind aus Tonga. Viele ihrer Frachtfahrten gehen dorthin. Viele ihrer Angestellten und Kunden sind von dort. Es geht uns sehr nahe, denn wir haben überhaupt keinen Kontakt in die Heimat. Wir wissen nicht wirklich, was am dringendsten gebraucht wird. Aber Managerin Cecilia Langipaulu weiß aus eigener Erfahrung, was am wichtigsten ist. Wasser. Wir laden viel Wasser ein, denn die Trinkwasservorräte auf Tonga werden verloren sein. Es gibt keine öffentliche Wasserversorgung. Die Menschen hängen von Regenwasser ab, das sie sammeln. Und ich bin sicher, alle Wassertanks sind voller Schutt und Asche.
Der französische Präsident Macron führt in diesem Halbjahr die Europäische Union. Heute hat er seine Leitlinien im Europäischen Parlament in Straßburg skizziert und spürbar war, er sprach dort auch Französinnen und Franzosen direkt an. Caroline Born.
Frankreich befindet sich bereits mitten im Wahlkampf. Davon bleibt auch Macrons Auftritt im EU-Parlament nicht unberührt, bei dem er eine harte Linie in der Migrationspolitik aufzeigt.
Protéger nos frontières extérieures, y compris en élaborant une force intergouvernementale d'intervention rapide.
Der Schutz der Außengrenzen, unter anderem durch eine schnelle Eingreiftruppe, so ein Vorschlag Macrons, ebenso eine effiziente Rückkehrpolitik sowie der Kampf gegen Schleuser. Daneben natürlich große Worte. Macron beschwört die drei großen Versprechen Europas, Demokratie, Fortschritt und Frieden, die jedoch brüchig zu werden drohen. Als eine der größten Herausforderungen sieht Macron, dass die EU mehr tun muss für ihre Verteidigung, um nicht abhängig zu sein von den Entscheidungen anderer Länder. Denn, so Macron,
notre Europe aujourd'hui est confrontée à une escalade des tensions, en particulier dans notre voisinage.
Europa sei zunehmend mit Spannungen konfrontiert, vor allem in seiner Nachbarschaft, sagt Macron, und warnt vor einer Rückkehr des Kriegs. Strategische Autonomie, so lautet Macrons Antwort darauf. Um das Konzept zu beraten, hat er im März einen Gipfel angesetzt. Ein erster Vorschlag müsse in den kommenden Wochen mit den Europäern und den NATO-Partnern geteilt werden und später Russland für Verhandlungen vorgelegt werden, so Macron. Als zweite große Herausforderung benennt der französische Präsident den Klimaschutz und muss dafür scharfe Kritik einstecken von Yannick Jadot, französischer Grüner und Umweltaktivist.
Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le Président de l'inaction.
Macron werde als Präsident des klimapolitischen Nichthandelns in die Geschichte eingehen, so der Vorwurf. Kritik erntet er auch für seine Ankündigung, den Schutz der Umwelt in die europäische Grundrechtecharta aufzunehmen, ebenso wie das Recht auf Abtreibung. Das allein nütze nichts, so die französische Linke Manon Aubry. Man müsse sich auch dafür einsetzen. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist zwar eine nationale Angelegenheit, Macron kommt aber darauf zu sprechen, weil mit Roberta Metsola seit gestern eine entschiedene Abtreibungsgegnerin an der Spitze des EU-Parlaments steht. In ihrem Heimatland Malta sind Schwangerschaftsabbrüche vollständig verboten. Fast 30 Minuten spricht Macron in Straßburg. Er könne nicht alle Themen ansprechen, sagt er. Ein unbequemes lässt er unter den Tisch fallen, die Reform der europäischen Schuldenregeln. Frankreich will sie lockern, aus Deutschland kommt Gegenwind. Daniel Kaspari von der CDU.
Ich möchte vor einem solchen Vorhaben ausdrücklich nur warnen, denn Schulden bleiben Schulden, egal wie sinnvoll oder nachhaltig die damit finanzierten Projekte auch sind.
Ein wichtiges Gesetzvorhaben, das Macron unter seiner Ratspräsidentschaft abschließen will, wird heute im Parlament diskutiert, das Digitale Dienstegesetz. Bisher geht es in Rekordtempo voran. Macron hat gute Chancen, dass es bald zu einer Einigung kommt. Nur ihm bleibt nicht viel Zeit. Wegen der französischen Präsidentschaftswahlen dürfte Frankreichs Ratsvorsitz Mitte März so gut wie gelaufen sein. Dass Macron seinen großen Ankündigungen nun also Taten folgen lassen muss, daran haben ihn die EU-Abgeordneten im Parlament heute erinnert.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte adoptierter Kinder gestärkt, die Rechte zu erfahren, wer leiblicher Vater und leibliche Mutter ist. Klaus Hempel.
Geklagt hatte eine junge Frau, die von ihrer leiblichen Mutter wissen möchte, wer ihr Vater ist. Ihre Mutter war in schwierigen, prekären Verhältnissen aufgewachsen. Sie hatte mit 16 ihre Tochter zur Welt gebracht. Später wurde die Tochter von einem Ehepaar adoptiert. Ihre leibliche Mutter meint, sie könne sich nicht mehr daran erinnern, wer der leibliche Vater sei. Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Stuttgart, ließ dies als Argument aber nicht gelten. Das Gericht verurteilte die Mutter dazu, ihrer Tochter die Namen und Adressen von allen Männern zu nennen, die als Vater in Frage kämen. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nun höchstrichterlich bestätigt. Dass die Tochter mittlerweile Adoptiveltern habe, spiele hier keine Rolle, so die Richter. Für ein Kind sei es immens wichtig zu wissen, wer die leiblichen Eltern sind. Das Recht zu wissen, von wem man abstamme, sei von ganz erheblicher verfassungsrechtlicher Bedeutung.
Hans-Jürgen Dörner ist für viele Fans von Dynamo Dresden einfach nur Dixie. Dixie war eine Legende im DDR-Fußball und auch im vereinten Deutschland. Er ist verstorben. Mario Hille erinnert an ihn.
Dynamo Dresden trauert um seine Clubikone Hans-Jürgen Dixie Dörner. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Fußball-Zweitligisten verstarb in der Nacht zum Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte Dynamo auf seiner Internetseite mit. Dörner gewann mit der DDR-Auswahl 1976 Olympiagold. Für Dynamo Dresden bestritt der Libero wettbewerbsübergreifende 558 Spiele. Er wurde fünfmal DDR-Meister und viermal FDGB-Pokalsieger mit dem heutigen Zweitligisten. Der 100-malige Auswahlspieler der ehemaligen DDR hatte sich zuletzt auch als Aufsichtsratsmitglied für seinen Club engagiert. Im Oktober 2019 wurde er in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. In Dörner sei, so Dynamo-Präsident Scholze, nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen, wir haben auch einen Menschen verloren, der unser aller Herz erobert hatte. Dynamo will für das Zweitliga-Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Hannover 96 eine Schweigeminute beantragen. Zudem soll die Mannschaft als Zeichen der Anteilnahme mit Trauerflor spielen.
Mario Hille erinnerte an Hans-Jürgen Dixie Dörner. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Mein Name ist Tilko Gries. Danke fürs Zuhören. Ich sag auf bald und bis bald. Tschüss.